embodied. RevLab.
Reisen jenseits von Spiriromantik. Das macht der 83-jährige Dokumentarfilmer Werner Kropig seit beinahe 60 Jahren. Er ist mit seinem Velo in die entferntesten Länder der Welt gereist und hat dabei hunderte von Dokus gedreht, die im Tessin sowas wie Kultstatus haben. Hier lebt er seit 1964. Während andere Menschen bereits mit 60 an ihre Pensionierung denken und ein bisschen runterfahren, ist es bei Werner überhaupt kein Thema. Nächsten Januar zum Beispiel will er wieder mit dem Velo nach Bangladesch gehen und nach der Aufnahme sagt er zu mir, sag mir doch du, sonst fühle ich mich so alt. Werner Kropig scheint einen unendlichen Vorrat oder eine unendliche Quelle an Energie zu haben. Dabei ist Werner Kropig überzeugter Atheist. Seine, sagen wir mal, Perspektivenerweiterung auf all diesen Reisen hat ihn nicht in eine eben spirituelle Romantik oder eine romantische Spiritualität getrieben. Im Gegenteil, er ist ziemlich nüchtern geblieben und hat dabei auch keine Angst zu polarisieren. Etwas Vecchio Stampo, könnte man sagen, etwas alte Schule, was ihn auch immer mal wieder Kritik aussetzt. Ihm zuzuhören ist aber in etwas so, wie in einen unversiegbaren Strom von Geschichten einzutauchen. Der ursprüngliche Wiener und Goldschmied hat in seinem Leben so viel erlebt, dass es locker ganze Bibliotheken füllen könnte. Doch hört selbst, wie er von seinen Reisen erzählt.
Sie haben mir im Vorgespräch erzählt, das, was Sie interessiert und vielleicht auch antreibt in Ihrer Arbeit, ist so die Beobachtung von der Natur der Menschen. Und Sie sind doch ein bisschen herumgekommen auf der Welt. Gibt es da etwas, was sich besonders herausgestellt hat für Sie in Bezug auf diese Beobachtung?
Ja, erstens einmal eine große Toleranz zu den Meinungen anderer Leute und zu ihrer Lebensart. Denn ich bin überzeugt, dass wir alle ja das zufällige Resultat von unserer kleinen persönlichen Geschichte sind. Also wo wir geboren sind, in welchem Umfeld unsere Kultur praktiziert wird und wer unsere Lehrer waren, unsere Eltern waren, unsere Urgroßväter, Großmütter, weil genetisch tragen wir ja all diese Geschichte mit uns herum und wir sind eben auch in unserer Entwicklung in dem Moment das zufällige Resultat von dieser Geschichte und haben einen Blick auf die Welt, die eigentlich nur wir haben, weil wir sie nicht anders haben können. Ich sehe das immer so, dass jeder in einer Kiste sitzt und die hat nur ein kleines Loch und wir schauen durch das Loch und sehen nur einen kleinen Teil der Wirklichkeit und sind überzeugt, wir kennen die Welt, wir wissen, was los ist. Und dann streiten wir den, der in der Nebenkiste sitzt und das Loch geht in eine andere Richtung und der hat natürlich eine andere Meinung. Und da kann es schon zum Krieg kommen, weil jeder überzeugt ist, und das merke ich oft bei religiösen Fanatikern, die dann nicht tolerieren, dass ein anderer an einen anderen Gott glaubt oder an überhaupt keinen Gott glaubt. Und ich habe meine Informationen versucht, aus den Wegkapellen im Tessin zu holen, die voll mit Fresken sind. Das sind auch viele Abbildungen von Gott Vater und der schaut immer anders aus. Also das ist, da kommt man schon schnell in einen Konflikt. Erstens einmal, wenn er ewig lebt, wieso wird er dann als alter Mann dargestellt und einmal mit Bart und einmal ohne Bart und einmal mit Glatze oder mit vielen Haaren. Also mir hat ein Pfarrer, der fast Bischof geworden wäre, also ziemlich instruiert ist, gesagt, ich hätte eine antiquierte Idee von Gott. Und dann habe ich gesagt, er soll mir doch eine modernere Fassung von diesem lieben Gott geben. Und dann ist er ganz vage geworden mit Elektrizität und so, die man auch nicht sieht, aber sie ist da und so weiter. Also mich interessiert die Ansicht, die jeder Gläubige hat von seinem Gott. Eben die Beziehung, die jeder Einzelne dann eben mit seinem Gott hat. Und jeder wird wahrscheinlich eine ganz spezielle Beziehung haben, die man nicht vergleichen kann mit dem von seinem Nachbar. Und das hat mich immer fasziniert. Ich wohne im Zentrum von Lugano Und oft sind unter meinem Haus die Zeugen Jehovas. Und die dürfen einem nicht ansprechen. Und da tat mir einer leid, der da mit seinem Watchtower gestanden ist, schon stundenlang, und niemand hat sich um ihn gekümmert. Und dann bin ich nahe an ihn heran und habe gesagt, es tut mir leid, aber ich bin Atheist. Sozusagen, wir haben leider kein gemeinsames Thema. Und das war natürlich für ihn, das war Brot für seine Zähne. Und ich habe dann gemerkt, jedes Thema, wo wir angeschnitten haben, da hatte er auf seinem Telefon eine Zahl, die er dann gedrückt hat. Und dann hat er mir gesagt, da, das steht so und so in der Bibel, so ungefähr wie das habe nicht ich erfunden, sondern das steht in einem Buch, wo vielleicht fast 3000 Jahre alt ist. Und ich sage, wir haben ja alle eine geistige Entwicklung durchgemacht. Wir brauchen so alte Bücher nicht. Man kann schon reinschauen. Ich habe auch in Indien jedem Guru zugehört, aber ich habe mir nur dort die Rosinen rausgeholt aus dem Kuchen, die mir logisch erschienen, die für mich weise waren. Darum bin ich auch ein bisschen bei Krishnamurti hängen geblieben. Der ist zwar ein indischer Philosoph, hat aber nichts Indisches in seinen Lehren, sondern der sagt, schau die Dinge an für das, was sie sind. Dann wirst du merken, dass du deine Probleme größtenteils selbst machst, mit Erwartungshaltungen, weil du nicht akzeptierst, was du akzeptieren musst. Wenn es morgen regnet und ich wollte morgen Tennis spielen, dann kann ich mich ärgern, aber da regnet es trotzdem und da ist nur einer, der sich ärgert. Also akzeptieren, was man akzeptieren muss, und handeln, wo man mit Handeln seine Situation verbessern kann. Und die meisten bleiben in der Mitte hängen, die akzeptieren nicht. Vielleicht die Ehefrau, sind 40 Jahre verheiratet und haben sie nie akzeptiert für das, was sie ist, weil sie nicht eben akzeptieren konnten, dass sie das Ergebnis von ihrer Geschichte ist und somit ein Recht hat, so zu sein und so zu denken, wie sie ist. Also entweder akzeptieren oder sich scheiden lassen, handeln. Und die meisten bleiben in der Mitte hängen und ärgern sich ihr ganzes Leben und ändern ja nichts damit, weil sie ja nicht handeln und nicht akzeptieren. Und das ist einfach so eine einfache Lehre eben von diesem Krishnamurti, die, wenn man sie versteht, sich nicht mehr ärgern kann über diese Dinge.
Spannend finde ich ja schon, Sie haben am Anfang gesagt, jeder sitzt so in seiner Kiste drin, hat ein Loch, durch das er rausschaut und sieht einen Teil der Realität. Und das Ziel viele Religionen oder die Behauptung auch vieler Religionen oder Traditionen von Spiritualität ist doch, das nimmt dir die Kiste weg und dann siehst du die Realität, wie sie ist. Und witzigerweise aber kann es dann doch noch eine weitere Kiste rundherum quasi konstruieren. Also es ist ein Widerspruch in sich, nicht?
Ja, wir sind limitiert. Also um die Realität zu beurteilen, zu sehen, wahrzunehmen, brauchen wir unsere Sinne. Die Augen, die Ohren, die Nase berühren die Sachen. Wenn man eine heiße Ofenplatte berührt, weiß man, wovon ich spreche. Also wir brauchen die Sinne, und aus diesen Empfindungen konstruiert das Hirn erst die Realität, also das, was wir Wirklichkeit nennen. Aber wenn wir einsehen, dass die ja sowieso nur limitiert ist, weil ich habe das gemerkt oft, wenn wir über Ereignisse sprechen, die ich mit jemandem erlebt habe, da merke ich, dass der das Gleiche, was ich mit ihm erlebt habe, anders sieht, andere Werte setzt, auch in der Erinnerung werden unsere Dinge verzerrt, die wir erlebt haben. Und wenn man das akzeptiert, okay, ist das ja kein Drama, aber dass man nicht mehr so das volle Vertrauen hat in sein Gedächtnis, zum sagen, ja, ich habe das mitbekommen und der mit mir in der gleichen Situation war, hat was anderes mitgenommen. Da ist die schöne Geschichte von den zwei Mönchen, die am Heimweg sind. Es hat geregnet, die Straße war schlammig und dann steht da ein hübsches Mädchen, und mit ihren Stöckelschuhen und wollte über die Straße, und der eine Mönch, ohne was zu sagen, tragt sie auf die andere Seite und setzt sie dort ab, und dann gehen die zwei Mönche weiter zu ihrem Kloster, und dann sagt der eine, Ja, du weißt doch, wir Mönche, und du hast die da so richtig da an der Taille gefasst und darüber getragen. Sagt der andere, sagt er, ja, ich habe sie dort abgesetzt und, so, und das war's damit, aber du hast sie immer noch in deinem Kopf. Das heißt, also wir haben mit dem, was wir machen, jeder verarbeitet das in seiner Art und setzt seine Werte oder hat seine Prioritäten. Und da kommt eben auch ab und zu wieder der alte Affe raus, besonders in der Sexualität. Wenn wir uns verlieben in irgendjemanden, dann kann das ein Gewicht annehmen, was überproportioniert ist, aber wo wir, sagen wir, Dinge erleben, die uns vielleicht sehr viel Vergnügen bereiten, aber dann auch sehr viel Schmerzen bereiten können. Das heißt, wir verdauen die Dinge auf verschiedene Art, oder andere kann das vielleicht runterspielen und sagen, ja, was gibst du dem eine Wichtigkeit, wo keine da ist? Also man kann da keine Maßstäbe setzen, das ist unmöglich. Aber Einzige, was wir machen können, ist sich zusammensetzen, kommunizieren und einen gemeinsamen Nenner finden, wo wir, sag mal, zusammenleben können, ohne uns den Kopf einzuschlagen.
Aber so in all Ihrem Forschen, sage ich jetzt mal, haben Sie etwas entdeckt, was wie hinter all diesen Geschichten auch da ist, also ein reines Bewusstsein, das nicht eingefärbt ist? Oder sagen Sie, nein, das gibt's nicht, vergiss es.
Ich kann mir vorstellen, dass es gibt, weil ich Versuche gemacht habe zu meditieren. Und da gab es Sekunden, also viel länger haben die nicht gedauert, wo ich wohl präsent war, aber nichts gedacht habe. In dem Moment, wo ich das gemerkt habe, war der Gedanke wieder da. Also so gesehen konnte ich diese Erfahrung nur ganz kurz machen, aber da will ich dazu erzählen, ich hatte dreimal die Gelegenheit, den Dalai Lama zu treffen in Indien, und einmal war ein französischer Journalist neben ihm, der gesagt hat, Holiness, also würden Sie uns Europäern auch empfehlen, die tibetische Meditation zu pflegen? Und er hat gesagt, ja, nein, ein Bier ist auch okay. Und das zeigt nicht nur Sinn für Humor, sondern eine gewisse Weisheit, weil ich muss sagen, so nach dem Tennis, so ein Bier, das entspannt mich total. Und was will man denn mehr, als im Geist eine Entspannung, eine Serenità, wie man es auf Italienisch sagt, zu finden, die uns das Leben zu einem Leben macht, was lebenswert ist. Weil die meisten haben einen Affen im Kopf, der dann hin und her springt. Und da gibt es auch diese Geschichte, wie einer, der will die Erleuchtung erleben, um eben ins Nirvana zu kommen, und geht zum Guru und sagt, was muss ich machen, um erleuchtet zu sein? Und der sagt, ja, eigentlich nichts Besonderes, aber du darfst nicht an Affen denken. Sagt er, ja, das ist für mich kein Problem, nie an Affen gedacht. Und wenn der heimgeht, hat er natürlich einen Affen im Kopf, und dann wird er nicht los, und der Affe, der springt von rechts nach links, bis er zum Schluss zum Guru zurückgeht und sagt, mich kümmert nicht mehr die Erleuchtung, aber tu mir den Affen wieder raus. Ganz entspannt die Welt anschauen, das gelingt niemandem. Wir wollen alle instinktiv Partei ergreifen. Ich merke das jetzt mit dem Konflikt im Nahen Osten. Der eine findet die einen die Bösen und die anderen die Guten, und der andere umgekehrt. Und dann sage ich, das ist leider nicht so. Und wir müssen uns frei machen von dieses Parteiergreifen. Das entfernt die Objektivität, die wir brauchen, um diese Welt zu sehen.
Ja, und ich glaube, frei zu werden ist das entscheidende Stichwort. Also wenn es, ich weiß nicht, wie sehr Sie Freiheit interessiert, wahrscheinlich schon ein bisschen, aber wenn es um Freiheit geht, dann ist ja wieder das Spannende, so die eigenen eben Filter oder das eigene Parteiergreifen anzuschauen und zu sehen, ah, da mache ich es und da mache ich es und da mache ich es auch, ohne dass das irgendwie schlecht wäre, aber das wenigstens zu sehen, kann ja schon ein bisschen ein Schritt in Richtung etwas freier sein sein.
Auf jeden Fall, aber ich habe gemerkt, dass wir Vorurteile meistens haben über Dinge, die wir persönlich erlebt haben. Also wenn einer da persönlich mit einem Afrikaner oder mit einem Mazedonier oder so, dann, und der hat ihm vielleicht die Tasche geklaut, dann hat er es mit dieser Volksgruppe und ist nicht mehr bereit, den einzelnen Menschen als das zu sehen, was er ist, weil dort hat es auch nette Leute, die keine Tasche stehlen. Seine Meinung über die eigenen Vorurteile zu ändern, das ist ein großer Schritt. Weil wir meistens, dann sammeln wir nur die Informationen, die unsere Vorurteile bestätigen und schieben die anderen Dinge weg, die vielleicht dagegen sprechen. Und da braucht es schon eine Kraft zum Sagen, ja, nein, ich muss jeden einzelnen Fall selber beurteilen. Da gibt es die lustigen Witz, wie ein Deutschschweizer heimkommt aus Italien und dem haben sie in der Stazione Centrale von Mailand den Koffer gestohlen und der gesagt, stupide Italiane, die haben mir den Koffer gestohlen, aber ich habe die Schlüssel. Wenn man drüber lachen kann und über die eigenen Vorurteile soll man auch lachen können, ist das schon ein schöner Schritt vorwärts.
Wie sehr sind Sie denn auf Ihren Reisen mit den eigenen Vorurteilen unterwegs?
Ja, ich merke das immer, wenn ich heimkomme, ich bin mit dem Fahrrad, weiß ich, durch Tibet oder durch den Iran geradelt. Also man sagt hier ja Velo, da kommt immer wieder der Wiener durch. Jedenfalls, die sagen, ja, du Iran, ist das nicht gefährlich? Und ich habe die nettesten Leute im Iran getroffen. Über die Regierung will ich jetzt nicht sprechen, weil das ist schrecklich und vor allem die Pflicht, den Chador zu tragen für die Mädchen, die nicht ihre Schönheit und ihre Haare zur Schau stellen können. Aber ich persönlich habe erlebt, dass die Iraner wirklich nette Leute sind. Und wenn man das persönlich erlebt hat, dann kann man nicht mehr diese Vorurteile nachplappern, die man in der Zeitung liest.
Und dennoch, also mich wundert, wie sieht denn, wenn Sie sagen, eben, wir sitzen alle in der Kiste und schauen da durch ein Loch und sind eingeschränkt von unseren eigenen Filtern und Geschichten. Haben Sie das wie über all diese, über das Reisen, über das Unterwegssein quasi auch abstreifen können? Oder wie ist das für Sie persönlich?
Ja, komplett, glaube ich, kann man das nicht abstreifen. Aber schon selbst vorgefasste Meinungen zu korrigieren ab und zu ist schon ein Riesenschritt. Was mir vielleicht auch in meinen Texten von meinen Dokumentarfilmen immer wieder rauskommt, ist, dass ich gewisse Dinge ironisch erzähle, weil Ironie ist die Sache nicht mehr so ernst zu nehmen. Obwohl dann gewisse Leute die Ironie nicht verstehen. Ich habe ein Buch geschrieben und der Verleger hat mir da 2 Absätze gestrichen, wo ich mir gedacht habe, so schlimm war das gar nicht. In einem habe ich erzählt, dass ich mit meiner Freundin in Laos in einem buddhistischen Kloster war und der Mönch, der uns das Kloster gezeigt hat, der hat seine Hand auf meinen Hintern gelegt und mich da betätschelt und sie hat gelacht und hat gesagt, jetzt siehst du wenigstens, wie das ist, wenn man sexuell belästigt wird, dass du das auch einmal erlebst. Sie fand das lustig und der Verleger eben nicht, weil er gesagt hat, nein, man kann nicht in einem Satz vom Klerus sprechen und von sexueller Belästigung. Ich habe gesagt, das waren ja keine Katholiken, das waren Buddhisten, aber das ging auch nicht. Und der zweite Satz, da habe ich erwähnt, dass ich ein Dorf in den Hill Tribes besucht habe, wo es üblich war, dass die Frauen topless herumgelaufen sind. Und dann habe ich erwähnt, dass leider nur noch die alten Damen diese Sitte beibehalten haben und das ging auch nicht.
Ja gut. Ihre Reisen haben auch ich würde jetzt mal sagen, ein stark körperliches Element. Also mit dem Fahrrad durch den Iran zu fahren, ist eine sehr körperliche Angelegenheit. Können Sie das etwas beschreiben, wie Sie das erlebt haben? So, ja, vielleicht auch mega auf den Körper zurückgeworfen zu sein?
Nein, ich finde, langsam reisen, da sieht man viel mehr. Das heißt, wenn einer, weiß ich, mit dem Flugzeug nach Hongkong fliegt, dann sieht er viel weniger, weil 7,5 Monate im Sattel von einem Velo, wo man überall stehen bleiben kann und wo man die Sachen riecht und erlebt. Also ich wusste nie, wo ich am Abend landen werde, wo ich schlafen werde, wo ich was zum Essen finde. Ich hatte natürlich mein Zelt und auch einen Aluminiumtopf bei mir, um einen Tee zu machen und irgendwo in der Wüste zu schlafen. Also das war nie ein Problem und das musste ich auch ab und zu machen. Aber ich kann nur empfehlen, wenn einer körperlich halbwegs fit ist, so eine Reise zu machen, weil die einzigen Probleme, die echte Probleme waren die Hunde in Tibet, weil die mussten ihre Schafe da beschützen vor Schneeleoparden und Wölfen und Bären, und wenn da so ein österreichischer Velofahrer kommt, wo die Waden gerade so in der richtigen Höhe waren, dann konnte der natürlich nicht widerstehen, und einmal waren 7 Hunde, die uns angegriffen haben, und wir hatten zum Glück Waffen, die Tibeter verwenden gegen Hunde. Das ist so eine Eisenkeule, etwa 0,5 Kilo schwer, an einer Schnur, und die dreht man mit der Zentrifugalkraft, und wenn der Hund in der richtigen Position ist, zerschlägt man ihm den Kopf. Also es ist ziemlich brutal, aber entweder er oder ich, weil damals war das nächste Spital 10 Autostunden mit einem Lastauto entfernt, und das konnte ich mir nicht leisten. Und so waren wir wirklich einmal in einer schlimmen Situation, die sich aber zum Glück, ist die gut ausgegangen. Aber, und in der Folge, wir haben uns dann in ein Zelt gerettet von Nomaden. Da war ein alter Mann und ein Junge, vielleicht 9 Jahre alt. Und weil es geregnet hat, war ich auch nass und es war kalt, dann hat der alte Mann seine Jacke ausgezogen und sie mir über die Schultern gelegt und einen Tee für uns gemacht. Und die Fotografin, die mit mir war, die hat mit dem Jungen versucht, ihm einige italienische Wörter beizubringen, Nase und Wangen und Zähne und so weiter, Augen. Und der hat die Wörter nachgesprochen, und ich habe zum Glück meine Videokamera angestellt und habe wunderschöne Szenen von diesen lachenden Tibeterjungen gefilmt, der das Ganze mit seinem Lachen das ganze Zelt ausgefüllt hat. Und diese Szenen sind für mich so wertvoll, weil sie eben nicht gestellt sind. Die sind passiert. Es war nur zufällig, hatte ich meine Videokamera mit mir und war geistesgegenwärtig, sie anzustellen. Und das zu dokumentieren, diese Momente zu dokumentieren, das ist für mich wirklich ein Dokumentarfilm. Also ich würde diese ganzen Dokumentarfilme, die dann gestellt sind mit Leuten, die römische Kostüme anziehen, nur weil sie jetzt die römische Zeit darstellen wollen, das ist für mich kein Dokumentarfilm.
Und dann sind es auch diese Momente, die Sie, wie soll ich sagen, fast vergessen lassen, wie anstrengend, dass eine solche Reise sein kann? Also.
Ja, jede Reise ist eigentlich in der Erinnerung dann schön. Also gewisse Momente, die ich erlebt habe, waren im Moment selber wirklich nicht so toll und interessant und lustig, wie sie dann in der Erinnerung waren. Ich kann mich erinnern, ich bin auf einer anderen 3-monatigen Reise mit einer anderen Freundin von Bangkok bis nach Tibet gefahren, und dann waren wir irgendwo in Laos, hat es plötzlich angefangen stark zu regnen, und wir konnten uns, die Häuser sind dort alle auf Stelzen gebaut, und unter so ein Haus retten. Allerdings hat der Hausbesitzer das Dach abgedeckt, weil er es erneuern wollte, und gerade in dem Moment kam der Regen. Und dann saßen wir, der hat dann ein Feuer angezündet, weil es war auch ziemlich kühl und wir waren nass. Und dann saßen wir da, und dann kam ein Frosch angehumpelt, und der hat den Frosch gepackt und gleich ins Feuer gesteckt und uns dann gebraten angeboten zum Essen. Und also wir haben das nicht angenommen, aber das sind so Situationen, wo man sich sagt, das kann man nicht erfinden. Das passiert einfach, und man muss das dann eben nur so von der lustigen Seite sehen. Und solche Geschichten dann zu erzählen in meinen Dokumentarfilmen, das macht mir Spaß.
Das merkt man.
Ich, auch wenn irgendjemand einen dummen Witz erzählt, den muss ich sofort allen Leuten weitererzählen. Und diese Lust zum Erzählen, das kommt halt bei meinen Filmen, die vielleicht nicht so professionell gemacht sind, aber ich habe Spaß dabei. Das kommt irgendwie, glaube ich, raus. Ich habe bis jetzt 300 Dokumentarfilme gemacht. Wow. Tele Ticino hat sie alle gesendet und hat ein gutes Einschaltquoten gehabt.
Ja, im Tessin sind Sie ja eine Berühmtheit.
Ja, 11 Jahre habe ich jetzt die Sendung Viaggio Talk. Jetzt haben wir eine Pause gemacht, aber ich habe wieder 32 neue Dokumentarfilme. Der letzte ist über den tibetischen Buddhismus, der ganz speziell ist. Also den kann man nicht vergleichen mit dem Theravada-Buddhismus, der in Sri Lanka oder in Kambodscha oder in Thailand praktiziert wird. Der hat sich aber allerdings auch ein bisschen, wie sagen wir, modernisiert. Ich habe gesehen, es hat ja früher diese Jukebox gehabt, wo man Franken reingerührt hat und dann konnte man irgendeinen Schlager auswählen und dann ist die Platte da reingerutscht. Und die haben in den buddhistischen Tempeln in Thailand so Maschinen, wo man eine Münze reinwirft, dann wählt man ein Gebet und dann drückt man auf den Knopf und dann kann man einkaufen gehen und was anderes machen und die Maschine, die rezitiert dieses Gebet. Und ich weiß nicht, wie dumm diese Götter sind, die auf solche Tricks reinfallen. Ich habe da meine Zweifel.
Das ist, als würde ich ChatGPT beten lassen.
Ja, aber das widerspiegelt ja auch wieder die menschliche Natur, die glaubt, die Götter seien so korrupt wie sie selber.
Ja, vielleicht als letzte Frage. Viele, oder so ist zumindest meine Erfahrung, viele Menschen, die unterwegs sind, viel beobachten, die werden eher spirituell aufreisen. Bei Ihnen ist es in eine ganz andere Richtung gegangen. Es hat Sie eher noch mehr in den Atheismus gebracht oder eher erst? Also, wo haben Sie angefangen, religiös? Und dann, ja, wie hat sich das so gewendet? Also,
sehr religiös war ich eigentlich nie, weil ein Pfarrer, der unbedingt wissen will, ob ich mich berühre oder nicht, das habe ich mir gedacht, was studiert der 4 Jahre Theologie, um solche Fragen zu stellen? Und auch die Heiligen in den katholischen Kirchen, die dich immer so böse anschauen, so ungefähr wie, ja, hast du dich immer gehalten an die Regeln. Ich habe immer allen Autoritäten, ob das jetzt Politiker waren oder Journalisten oder Gurus, war ich immer ziemlich misstrauisch und habe zuerst geschaut, was ihre Botschaft ist. Und ich bin irgendwie ein maniakaler Minimalist. Das heißt, ich versuche immer mit so wenig Gepäck oder mit so wenig, sagen wir, esoterischem Gepäck auszukommen als notwendig. Also ich schaue immer, wo will ich hin und was nützt mir etwas. Und ich bin draufgekommen, dass ich eigentlich ohne Gott eigentlich ganz gut zurechtkomme. Vielleicht eine kurze Geschichte, wie ich das österreichische Militärdienst leisten musste. Da hat es geheißen, wer noch nicht gefirmt ist, also das heißt, man wird zum Erwachsenen erklärt durch eine Ohrfeige, die einem ein Pfarrer gibt oder der Bischof selbst. Und wer das noch nicht gemacht hat, der kann das nachholen. 2 Tage frei, Militärdienst, ein Mittagessen gespendet vom österreichischen Bundesheer. Und ja, die Bedingung war nur, ich musste beichten gehen. Das ist bei Katholiken so üblich, man muss beichten gehen, um sich zu erleichtern, was weiß ich. Und dann, ich war noch nie beichten und ich hatte ein altes Moped und deswegen immer einen ziemlich großen Schraubenzieher in der Jacke, wenn irgendwelche Reparaturen anfielen. Und bei der Heimfahrt von der Kaserne fuhr ich immer bei einer großen Kirche vorbei. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, okay, ich muss jetzt beichten gehen, sonst kann ich da nicht mitmachen bei der Firmung. Und bin da rein und ich dachte immer, da im Beichtstuhl sitzt immer jemand. Und bin beim ersten Beichtstuhl rein, war niemand drinnen, zweiten Beichtstuhl niemand drinnen. Und dann habe ich gesehen, wo eine Frau am Altar, die hat da irgendwelche Kerzenleuchter geputzt, die hat mich schon so misstrauisch angeschaut, wahrscheinlich wegen diesen großen Schraubenzieher, und dachte, ich will da diese Kassen aufbrechen, wo die Pilger, wo die Katholiken da ihre Spenden reinwerfen. Und die ist weggelaufen, hat von außen die Türe zugesperrt, wahrscheinlich um den Pfarrer zu informieren, dass da irgend ein Dieb ist. Und dann habe ich mir gedacht, ja gut, ich habe es ja versucht, der gute Wille war da. Und bevor die Polizei kommt, die wird mir sowieso nicht glauben, dass ich zum Beichten hierher gekommen bin, bin ich auch abgehauen und bin ungebeichteter Artweise, habe ich mich dann firmen lassen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt erwachsen bin oder nicht. Jedenfalls hat mich der Bischof von Wien im Wiener Stephansdom mehr oder weniger gestreichelt. Es war keine Watschen, wie man so schön auf Wienerisch sagt. Und ein bisschen Öl auch auf die Stirn getan, aber das war schon etwas ranzig. Das waren meine religiösen Erlebnisse, deswegen nehme ich das nicht so ernst. Aber ich respektiere das, wenn einer wirklich da mitmacht und was Positives rausholt.
Sehr schön, merci vielmals. Ja.
Was macht Reisen mit dir? Was regt es an in dir, andere Kulturen, andere Meinungen, andere Religionen kennenzulernen? Nährt das deine Spiritualität oder im Gegenteil? Lass es uns wissen, wie immer, in den Kommentaren auf Social Media oder via E-Mail. Wir freuen uns, von euch zu hören. Und wer nun Lust hat auf Werners Dokus, in den Shownotes findet ihr einige YouTube-Links zu seinen Filmen. Merci vielmals fürs Zuhören und wir hören uns wieder in 2 Wochen. RevLab.